beim nächsten Ausflug ins Gartetal mal Pause machen im Backhaus-Café in Kleinlenken, Steinslied 2. Täglich geöffnet. www.dasbackhaus.de. Die Göttinger Biobäcker.
Stadtradio Göttingen. Eine Stunde, ein Thema.
Hier ist eine Stunde, ein Thema. Hier ist das Stadtradio Göttingen und hier ist Niklas Krämer, sendeverantwortlich für diese Ausgabe von eine Stunde, ein Thema, um die Formalia direkt mal am Anfang zu klären. Es ist Folge 2 der Sendereihe JungpolitikerInnen. Heute bei mir zu Gast ist Jan Risting. Hallo Jan.
Hallo, danke für die Einladung.
Du bist 22, aus Lenglern, du studierst Jura. Und um zu deinen politischen Tätigkeiten zu kommen, neben dem Jurastudium, du bist Kreisvorstandssprecher der Jungen Liberalen Göttingen und seit 5 Jahren im Gemeinderat von Bovenden. Bist du ein waschechter Jungpolitiker?
Ja, genau, das kann man so sagen. Also ich mache schon seit einigen Jahren Politik, bin seit 2013 Mitglied der Jungen Liberalen hier in Göttingen. Und mit den Jahren sind dann einige Ämter dazugekommen, sowohl was meine kommunalpolitische Arbeit angeht, als auch eben die Vorstandsarbeit bei den Julis.
Du machst schon sehr, sehr lange Politik und du studierst jetzt schon seit 9 Semestern Jura. Das ist ja in der BRD, ist es einfach ein Match. Jura und Politik, das geht einfach gut zusammen. Machst du Politik wegen deinem Interesse an Jura oder Jura wegen der Politik?
Also ich glaube, es kommt so ein bisschen zusammen. Ich habe damals in der Schule, ich war am Otto-Hahn-Gymnasium, habe dort Abi gemacht und habe in der Oberstufe schon einen Rechtskundekurs besucht, habe dadurch auch gemerkt, dass ich Interesse an juristischen Themen habe. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein bisschen auch dadurch gekommen ist, dass ich eben bei den Jungen Liberalen schon aktiv war seit der 10. Klasse und wir da natürlich auch über viele rechtliche Fragen gesprochen haben, wenn es um bestimmte Anträge ging, um Gesetze, die wir ändern wollten. Und da bleibt das eben nicht aus, dass es da eine gewisse Überschneidung zwischen Jura und Politik gibt, wie du ja auch schon festgestellt hast.
Wie du schon in der Schule zu den Julis gekommen bist, darüber wollen wir später nochmal sprechen. Jetzt würde mich aber erstmal interessieren, wo bist du denn gerade eigentlich? Wir sind ja hier von Homeoffice zu Homeoffice geschaltet.
Ich bin gerade zu Hause in Lenglern bei meinen Eltern, also jetzt schon seit einigen Wochen eigentlich. Ich habe es ja nicht weit zur Uni von hier. Ich habe eigentlich sonst auch eine Studentenbude in Göttingen noch, um auch mal so ein bisschen rauszukommen, mich abzugapseln quasi. Aber jetzt so im Corona-Lockdown bin ich hier zu Hause.
Im Moment wirst du ja auch nicht so aktiv zur Uni hin müssen, weil auch sehr viel online und in dem gleichen Homeoffice stattfindet. Wie sieht denn im Moment dein Corona-Alltag aus?
Ja, eigentlich so, dass, wie du schon sagst, eigentlich alles online stattfindet, also sowohl in der Uni die Veranstaltungen, die weitgehend online ablaufen, also bei mir zum Beispiel in der Examensvorbereitung das Repetitorium an der Stelle, aber gleichzeitig natürlich auch die politischen Veranstaltungen, die wir so als Julis machen. Also wir treffen uns immer mittwochs normalerweise und das machen wir in der Corona-Krise eben auch alles online, zum Beispiel morgen Abend wollen wir ein Planspiel zur Kommunalpolitik veranstalten, dann mal eine Ratssitzung nachspielen und über den Streit über den Bau einer Umgehungsstraße diskutieren. Und das geht natürlich am besten auch in Präsenz, aber da wir das aktuell nicht machen können, machen wir das online. Das ersetzt nicht alles, aber es ist besser als gar nichts, würde ich mal sagen.
Ist es so ein heißes FDP-Thema, der Bau einer Umgehungsstraße?
Ja, kommt natürlich so ein bisschen auf die Gegebenheiten vor Ort an, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema, was die Gemüter über alle Parteigrenzen hinweg erhitzen kann, wenn es denn drauf ankommt.
Ja, der Autoverkehr. Wir wollen dich ein bisschen besser kennenlernen, Jan, und am besten im Schnelldurchlauf. Deswegen habe ich auch für dich heute ein paar Entweder-Oder-Fragen vorbereitet. Die erste Frage ist, lieber Meer oder Berge?
Mehr.
Die Cornflakes zuerst in die Schüssel oder Milch zuerst in die Schüssel?
Erst die Cornflakes.
Ich habe bisher auch noch wenig andere Antworten gehört, aber wer die Milch zuerst reinmacht, ist in meinen Augen kein Mensch, um mir jetzt mal Freunde zu machen. Bist du eher ein Hunde- oder ein Katzenmensch?
Eher Hunde, würde ich sagen. Aber ich habe weder Hund noch Katze selber.
Ja, das sagt auch schon eine Menge aus. Ich sag noch nicht was, aber naja. Machst du lieber Wahlkreispolitik oder Parteipolitik?
Lieber Wahlkreispolitik.
Hörst du eher auf deinen Kopf oder auf deinen Bauch?
Eher auf den Kopf, glaube ich.
so eine reine Bauchgefühlpolitik wäre vermutlich auch nicht unbedingt das Wahre. Lieber Twitter oder Instagram?
Instagram.
Gut, du bist in der FDP, dein favorisiertes soziales Netzwerk ist Instagram. Die wichtige, wichtige Frage, lieber Schwarz-Weiß-Filter oder Sepia?
Schwarz-Weiß.
Schwarz-Weiß. Ja, in Schwarz-Weiß sieht auch alles besser aus.
Genau.
Ich habe mir jetzt auch mal deine verschiedenen Profilbilder angeschaut bei Facebook, Instagram und Ähnlichem. Die sind alle schwarz-weiß. Muss man das in der FDP so machen?
Nee, nicht unbedingt. Das ist jetzt, also wir sind da liberal, wir machen da keine Vorgaben.
Alles klar, wir sind da liberal. Aber sieht schon besser aus, ne?
Ja.
Ja. Bist du lieber in Homeoffice mit Jeans oder vor Ort in Jogginghose?
Also am liebsten würde ich kombinieren Jeans und vor Ort. Wenn ich mich so entscheiden muss, würde ich eher sagen Homeoffice mit Jeans. Weil ich nicht so ein Freund von Jogginghosen bin.
Also lieber zu Hause unbequem als irgendwo unmanierlich auftreten?
Ja, ich finde Jeans nicht unbedingt unbequem, sonst würde ich sie nicht tragen. Aber
ja, na gut. Du hast gesagt, du hast noch eine Studibude in Göttingen, bist im Moment aber bei deinen Eltern in Lenglan. Du bist im Gemeinderat Bovenden, also die dramatische Frage, lieber Stadt oder Land?
Land.
Interessant. In den meisten Fällen tendieren junge Leute ja eher zur Stadt.
Kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, wo man auf dem Land geprägt ist. Also wenn man so wie ich hier im Speckgürtel von Göttingen aufgewachsen ist, dann ist man natürlich auch mal schnell in der Stadt. Ich sag mal, wenn du unter Land verstehst, so irgendein verschlafenes Dörfchen, komplett auf dem Land, nächste Großstadt, 50 Kilometer entfernt, das würde mir, glaube ich, auf die Dauer auch auf die Nerven gehen. Aber so hier vor den Toren einer Stadt habe ich auch kein Problem damit, wenn man mal Güllegeruch in der Nase hat und wenn man auch weiß, dass die Kühe nicht lila sind.
In so einem Dorf, das du da gerade beschrieben hast, habe ich, glaube ich, 9 Jahre lang gewohnt. Das war sehr, sehr schön und jetzt bin ich Stadtkind durch und durch. Bist du eher Stadtkind oder ein Dorfkind? Das klingt schon eher nach Dorfkind bei dir.
Ja, eher ein Dorfkind, würde ich sagen.
Also schon so, du kannst mich ruhig hier rauslassen. Ich muss nur noch über 3 Felder und dann die dunkle Straße runter und dann bin ich auch schon zu Hause. Du brauchst wirklich nicht weiterfahren.
Ja, genau so in etwa.
Okay, dann die finale Entweder-Oder-Frage an Jan Risting von den Julis. Lieber NSYNC oder die Backstreet Boys?
Backstreet Boys.
Dann machen wir hier eine kurze Pause. Wir hören die Backstreet Boys. Hier ist eine Stunde ein Thema im Stadtradio Göttingen mit Jan Risting von den Julis. Bis gleich. Und nach den Backstreet Boys geht's hier weiter bei eine Stunde ein Thema. Sie hören das Stadtradio Göttingen und bei mir zu Gast ist Jan Risting in mein Homeoffice geschaltet. An dieser Stelle nochmal hallo Jan.
Hallo.
Wir wollen uns mal deinen Weg in die Politik angucken, nachdem wir dich eben schon ein bisschen als Jura-Dorfkind kennengelernt haben. Wie war das denn bei dir? Wann hast du dich entschieden, ich möchte zu den Julis, ich möchte in die Julis eintreten?
Also so ein allgemeines politisches Interesse hatte ich eigentlich schon sehr lange. Also ich habe schon in der Grundschule beispielsweise so die Kindernachrichten-Logo im Kika geguckt und habe mich da so für interessiert, was eigentlich in der Politik passiert. Und so die wirkliche parteipolitische Prägung, dass ich gesagt habe, ich möchte mich auch aktiv engagieren und ich möchte mal zu einer Jugendorganisation oder zu einer Partei gehen, das kam, glaube ich, so im Verlauf des Jahres 2013. Ich habe damals in der 9. Klasse bei mir an der Schule auch am Wettbewerb Jugend debattiert teilgenommen, einige Runden und habe da so gemerkt, dass ich mich sehr für politische Streitfragen interessiere. Und das Spannende war, dass wir damals sehr viel über Verbotsfragen diskutiert haben. Also über so Fragen wie, sollen Schüler Handys erst mit 16 Jahren besitzen dürfen oder sollen Jogginghosen in der Schule verboten werden? Und jedes Mal habe ich so für mich gemerkt, nee, eigentlich bin ich bei solchen Verboten immer kontra und bin der Meinung, dass man den Leuten eigentlich möglichst viele Freiheiten lassen sollte. Und habe dadurch so gemerkt, dass die jungen Liberalen und auch die FDP was für mich sein könnten. Und so das Hallo-Wach-Erlebnis, als ich dann gesagt habe, okay, jetzt musst du aktiv werden, das war dann die Bundestagswahl 2013, als die FDP damals mit 4,8% aus dem Bundestag rausgeflogen ist. Und dann habe ich, glaube ich, noch am nächsten Tag damals einen Mitgliedsantrag für die FDP ausgefüllt, habe vom damaligen Kreisvorsitzenden aber erstmal eine Nachricht bekommen, dass ich leider noch zu jung war, um in die FDP einzutreten. Dafür muss man nämlich 16 Jahre alt sein und ich war erst 15. Bin dann aber dankenswerterweise weitergeleitet worden an die jungen Liberalen und bin da dann im Herbst 2013 zum ersten Mal hingegangen und die Julis waren damals auch schon sehr aktiv in Göttingen, also haben sich wöchentlich getroffen, mal zu entspannten Kneipenabenden oder mal auch zu programmatischen Sitzungen, wo wir über bestimmte Themen diskutiert haben oder Anträge geschrieben haben für unsere Landes- und Bundeskongresse. Und da habe ich mich dann von Anfang an sehr wohl gefühlt und dann auch relativ früh schon im Kreisvorstand mitgearbeitet, erst als Beisitzer und dann einige Jahre als Pressesprecher. Das war so der erste Anlauf oder der erste Weg, den ich da in die Politik gemacht habe.
Das finde ich ganz spannend, dass du sagst, oh Gott, die FDP liegt am Boden, sie ist aus dem Bundestag rausgeflogen, ey, die brauchen meine Hilfe. Während andere gesagt haben, hey, was ist der Unterschied zwischen der FDP und einem Smart? Der Smart hat mehr Sitze, LOL.
Ja, genau. Nee, das war auch, muss ich sagen, eine spannende Zeit. Also ich wünsche mir natürlich die Zeit der außerparlamentarischen Opposition nicht zurück, aber es war innerparteilich schon so, dass man natürlich klar sagen konnte, diejenigen, die sich in der Zeit engagieren, wo wir komplett am Boden lagen, das sind auch wirklich überzeugte Liberale. Die machen das nicht, weil sie irgendwelche Posten haben wollen oder weil sie irgendwie Karriere machen wollen in der Partei, weil es gab damals ja einfach keine Posten zu vergeben oder keine Karriere, die man irgendwie beginnen konnte in der FDP. Und deswegen war das innerparteilich schon eine besondere Stimmung, die wir da miterlebt haben. Und über die Jahre, dann 2015 mit den ersten Landtagswahlerfolgen wieder und dann 2016 bei uns die Kommunalwahl und dann natürlich die Rückkehr in den Bundestag 2017, wurde das dann ja auch besser und wir haben uns wieder sehr gut erholt in der Zeit. Deswegen war das schon hart, also gerade für mich dann auch als Pressesprecher irgendwie durchzudringen und dann unsere Themen auch nach außen zu tragen. Aber es war schon eine spannende Erfahrung, die ich aber nicht unbedingt nochmal haben muss. Also ich freue mich natürlich drüber und kämpfe dafür, dass die FDP auch weiter in den Bundestag, im Niedersächsischen Landtag und auch bei uns in den kommunalen Gremien vertreten ist.
Ich glaube, ich habe auch noch nie PolitikerInnen getroffen, die gesagt haben, ich hätte mal wieder richtig Bock auf außerparlamentarische Opposition. Das war so eine gute Laune, da hat niemand Geld verdient und generell hatten wir eigentlich gar keinen Einfluss. Das war richtig toll. Du bist sehr jung schon in die Politik gegangen, sehr jung hast du dich auch schon selber politisiert. Ich möchte mal eine Vermutung aufstellen. Du hast schon sehr politische Eltern. Ich vermute, dein Vater ist im gleichen FDP-Kreisverband wie du.
Nee, also mein Vater ist tatsächlich nicht in der Partei, also weder in der FDP noch in einer anderen Partei. Meine Mutter ist sogar CDU-Mitglied. Ja, das heißt, insofern war mein Gang zur FDP fast ein bisschen rebellisch. Also meine Eltern sind schon politisch geprägt, ja, schauen sich auch Nachrichten an, lesen Zeitungen, verfolgen das alles. Aber sind jetzt nicht derart parteipolitisch geprägt wie ich.
Also habt ihr dann zu Hause so eine kleine schwarz-gelbe Koalition?
Ja, mehr oder weniger. Also wobei man sagen muss, also meine Mutter ist jetzt auch nicht so aktiv in der CDU. Das heißt, wir führen da nicht unbedingt immer nur parteipolitische Diskussionen. Hier in der Kommunalpolitik in Bofingen habe ich mich das ein oder andere Mal auch mit der CDU verkracht, so ist nicht. Ich bin da durchaus einem Streit nicht abgeneigt, wenn er sein muss und wenn er der Sache dient. Aber also, wie du schon mehr oder weniger vermutest hast, meine Eltern sind schon politisch, aber ich würde schon behaupten, dass ich mir das auch zu einem großen Teil selber angeeignet habe und mir da das Interesse aufgebaut habe.
Was würdest du denn sagen? Was war der Schlüsselmoment, an dem du politisiert wurdest?
Also richtig parteipolitisch politisiert wurde ich, wie gesagt, durch die Bundestagswahl 2013. Also es war wirklich so ein Hallo-Wach-Erlebnis, dass ich an dem Abend noch gedacht habe, jetzt musst du irgendwas machen und jetzt musst du wirklich aktiv werden und dich auch selber einbringen. Denn es bringt ja nichts, wenn man selber politische Überzeugungen hat, die auch irgendwie nach außen tragen will, aber selber nicht versucht, das dann innerhalb einer Partei oder einer Organisation auch zu verbessern. Und das ist wirklich so dieses Schlüsselerlebnis gewesen, wo ich für mich gesagt habe, okay, jetzt willst du dich aktiv einbringen und was gestalten.
Das finde ich einen sehr interessanten und auch löblichen Ansatz zu sagen, ich möchte was verändern und deswegen verändere ich auch was und setze mich nicht nur auf mein Sofa und, keine Ahnung, schrei die TagesschausprecherInnen an. Wieso hast du dich denn damals dann entschieden, ich möchte zu den Julis? Du sagst ja, deine Mutter war sogar bei der CDU. Junge Menschen, die neigen ja meistens eher zu linkeren Positionen, dass sie sagen, wir wollen hier Gleichberechtigung, wir wollen Gleichheit. Waren es bei dir einfach nur die Verbote?
Nicht nur, sondern ich habe in gewisser Weise auch eine Kombination gesucht, die es, glaube ich, so nur bei den Julis und bei der FDP gibt, nämlich einerseits Gesellschaftliche Freiheit, was ich eben angesprochen hatte, mit bestimmten gesellschaftlichen Verboten wie Cannabisverbot oder ja, bestimmten Vorschriften, die man gerade für junge Leute machen will. Ich habe zum Beispiel damals mich auch in der Schülervertretung am OAG dafür eingesetzt, dass wir einen etwas entspannteren Umgang mit dem Thema Handy fahren und dass wir da nicht so rein auf Verbote setzen und das Handy komplett verbannen aus dem Schulalltag, auch in den Pausen. Also das war so dieser eine gesellschaftliche Aspekt. Aber auf der anderen Seite, und das war, glaube ich, dann der Grund, warum ich nicht zu einer dezidiert linkeren Jugendorganisation gegangen bin, war es mir auch wichtig, dass ich eine Jugendorganisation und eine Partei finde, die auch für wirtschaftliche Freiheit eintritt, die ein klares marktwirtschaftliches Bekenntnis abgibt. Und das habe ich so nur bei den Julis gefunden.
Also hast du diese unsichtbare Hand des Marktes schon im leicht gelblichen Blut?
Ja, also ob die unsichtbare Hand so in der Pauschalität gilt, das ist ja sehr umstritten und da bin ich auch ja jetzt kein radikaler Anhänger von, aber ich glaube schon im Großen und Ganzen, dass so unser Lebensstandard und unser Wohlstand, den wir in diesem Land aufgebaut haben, schon auf einer klaren marktwirtschaftlichen Orientierung basiert und den gilt es in meinen Augen zu verteidigen. Was natürlich nicht heißt, also es gibt ja häufig so Klischees über FDPler, wir wollten gesetzliche Sozialversicherung abschaffen oder wären vehement gegen Arbeitnehmerschutz. Das stimmt ja in der Form überhaupt nicht. Aber dass man das klar von einem marktwirtschaftlichen Standpunkt aus beleuchtet und sich auch immer klar machen muss, dass bestimmte Wohltaten, die der Staat sicherlich auch teilweise zu Recht erhebt, dass die auch finanziert werden müssen. Das ist, glaube ich, schon ein realpolitischer Ansatz, den man verfolgen muss, um da auch in der Praxis weiterzukommen und gestalten zu können.
Ein Ansatz, den ich jetzt auch ganz gerne verfolgen möchte, ist dein Schulkampf gegen das Handyverbot. Generell habe ich bei dir so eine leichte Allergie gegen Verbote erahnen können bisher. Das war ja nicht nur bei dir am OHG so, das war oder ist noch deutschlandweit ein Thema. Dass Handys so als Fremdkörper und Störfaktor abgestoßen werden. Warum ist das so?
Ja, ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass sie im Schulalltag irgendwie nicht so richtig auf den ersten Blick reinpassen. Also wenn man sich einen durchschnittlichen deutschen Klassenraum anguckt, dann sieht der in der Regel so aus, dass das modernste technische Gerät ein Overhead-Projektor ist. Und ich glaube, da gibt es einfach gewisse Vorbehalte noch. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Lehrer, der irgendwie Angst davor hat, dass mit dem Handy ein Gerät erlaubt wird, bei dem sich die Schüler im Zweifel ein bisschen besser auskennen als er selber. Und ich glaube, das ist so der Grund, warum es da massive Vorbehalte gibt. Ich habe aber in den letzten Jahren, auch nachdem ich das OAG selber verlassen habe nach dem Abi, gemerkt, dass sich da ein bisschen auch was tut und dass es da schon einen etwas entspannteren Umgang mit gibt. Also damals, als wir vorgeschlagen haben, man könnte doch mal in der Pause versuchen, ob man nicht das Handy in gewissen Rahmen oder zumindest in gewissen Zonen erlaubt. Da haben viele im Lehrerkollegium noch aufgeschrien, haben gesagt, das geht ja alles nicht, das ist alles so furchtbar. Und ein paar Monate später hat man es dann doch ausprobiert und das läuft auch bis heute, ja, dass es am OAG bestimmte Ecken gibt in der Pausenhalle oder auf dem Schulhof, wo man das Handy auch mal benutzen darf, wo man mal draufschauen darf. Und ich habe den Eindruck, dass mittlerweile auch die meisten Lehrer sagen, naja, so schlimm, wie wir das befürchtet haben, ist es dann doch nicht geworden. Und ich glaube, das ist ein durchaus pragmatischer Umgang, den sich auch andere Schulen auf die Fahnen schreiben sollten.
Ein Thema, das sich die FDP ja auch auf die Fahnen geschrieben hat, ist die Digitalisierung. Glaubst du, mit der Erlaubnis von Handys könnte man diesen Schritt in Richtung Digitalisierung an deutschen Schulen gehen?
Also ich glaube durchaus, also wahrscheinlich werden es Handys alleine nicht tun, sondern wir sollten schon zielgerichtet auch darauf achten, dass in Zukunft auch Tablets zum Beispiel stärker in den Unterricht integriert werden für alle Schüler, dass wir auch eher mit Smartboards als mit einer Kreidetafel arbeiten. Aber ich glaube schon, dass ein etwas liberalerer Umgang mit dem Thema Handy dazu beitragen kann, dass einfach moderne technische Geräte an der Schule selbstverständlicher werden und dass sie eben auch genutzt werden können, um damit im Unterricht zu arbeiten. Also ich weiß damals bei uns, wenn ich im Spanisch-Leistungskurs gesessen habe und es waren mal wieder die Wörterbücher knapp, so dann hat uns unsere Lehrerin im Zweifel auch mal erlaubt, aufs Handy zu gucken, um Vokabeln nachzugucken. Also manchmal sind das ja wirklich nur solche Kleinigkeiten. Und ich glaube, da kann die Digitalisierung durchaus helfen, um den Schulalltag zu bereichern.
Smartboards wären ja auch schon eine ziemlich große Investition. Ich glaube, auch in meiner Schule liegen immer noch diese schon damals ekligen Tafelschwämme noch aus meiner Schulzeit. Aber lass uns mal ein bisschen weggehen von den Handys und den Schulen. Ein Thema, über das ich gerne mit dir sprechen möchte, das auch schon längerer Zeit im allgemeinen Raum steht, ist das Wahlalter.
Naja, wir sind der Meinung, dass auch Jugendliche ab 16 Jahren schon in der Lage sind, eine vernünftige und ausgewogene Wahlentscheidung zu treffen. Deswegen haben wir schon vor einigen Jahren gefordert, dass das Wahlalter auf 16 Jahre gesenkt werden soll. Mittlerweile ist es uns in Niedersachsen auch gelungen, dass das zur Beschlusslage der FDP in Niedersachsen geworden ist. Das heißt, auch unsere Partei setzt sich mittlerweile dafür ein, das Wahlalter auf 16 Jahre zu senken, bei der Landtagswahl zunächst einmal. Damit haben ja auch andere Länder schon positive Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, in Hamburg beispielsweise gibt es ja auch schon ein Wahlalter ab 16. Und manche Kritik, die ja meistens auch von eher älteren Menschen daran kommt, die dann sagen, ja, das geht doch nicht, die jungen Leute wissen ja noch überhaupt nicht, was sie da wählen und was sie von der Entscheidung treffen, das stimmt ja so nicht. Also man sieht ja auch bei den Ergebnissen der 16- und 17-Jährigen, beispielsweise in Hamburg oder auch in anderen Ländern, dass da jetzt nicht massivst radikale Kräfte gewählt würden, sondern dass das schon eine ausgewogene Entscheidung ist, wenn auch vielleicht mit einem etwas anderen, mit einer etwas anderen Schwerpunktsetzung als bei Älteren, aber das ist ja durchaus in jeder Altersgruppe auch normal, dass es da bestimmte Themen gibt, wie jetzt zum Beispiel bei jungen Leuten gerade so der Klima- und Umweltschutz, der da eine größere Rolle spielt, aber das ist in meinen Augen auch legitim. Und ich glaube auch, dass 16-Jährige schon genug Verantwortung tragen in dieser Gesellschaft, um eben an Wahlentscheidungen zu partizipieren, denn in meinen Augen gibt es nichts Schlimmeres, als dass bestimmte Wahlentscheidungen oder bestimmte politische Entscheidungen getroffen werden von der Regierung mit dem Gedanken, naja, wir wollen halt gerade mal unseren Wählern gefallen, aber unsere Wähler sind im Zweifel ein bisschen älter, manchmal auch jenseits der 60. Also verteilen wir mal irgendwelche Wahlgeschenke und was die zukünftigen Generationen davon halten oder wie das finanziert werden soll, das interessiert uns nicht, weil die ja nicht wählen können. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem, auch vor dem Hintergrund des demografischen Wandels. Und dem können wir eben nur begegnen, wenn wir das Wahlalter senken und wenn wir da eben einer jüngeren Generation auch wirklich eine Stimme bei der Wahl geben. Und ich glaube auch, dass das junge Leute dazu motivieren kann, sich auch weiterhin politisch zu engagieren. Also bei mir war es so, ich habe meinen ersten Wahlkampf in der FDP geführt, das war der Europawahlkampf 2014. Da war ich 16 Jahre alt, das heißt, ich habe für die FDP geworben am Wahlkampfstand, aber ich konnte sie selber nicht wählen. Und ich sage mal, wenn man da mit sehr viel Idealismus rangeht, so wie ich das getan habe, dann kann man sich dafür trotzdem motivieren. Aber es ist natürlich ungleich schwerer, als wenn man selber auch an der unmittelbaren Wahlentscheidung partizipieren kann.
Sehr viele Argumente für das Wahlalter ab 16. Vor allem habe ich jetzt rausgehört, dass man ja jungen Menschen das Wählen nicht verbieten sollte, nur weil sie anders wählen als Ältere. Dann bräuchten sie auch nicht wählen, wenn sich dadurch nichts ändern würde. Ein Argument, das immer herangezogen wird, ist ja auch die Reife. Ein Konzept, das relativ schwierig zu fassen ist, dass die jungen Menschen eben noch nicht reif genug sind, weiß ich nicht, die CDU zu wählen.
Also ich sag mal, ich weiß nicht, ob es ein Ausdruck von Reife ist, wenn man die CDU wählt. Da bin ich natürlich auch parteipolitisch in anderer Richtung vorbelastet. Aber ich halte dieses Argument ehrlich gesagt für platt. Und ich glaube auch nicht, dass es wirklich eine statistische Grundlage dafür gibt, dass es wirklich so ist, dass junge Leute per se unreifer sind als Ältere. Also wenn wir jetzt damit anfangen, ja, und fragen, ob wir das Wahlalter irgendwie an bestimmte Faktoren wie Lebenserfahrung knüpfen, dann mag es auch manche 35-Jährige geben, die vielleicht weniger Lebenserfahrung haben als ein 16-Jähriger, der schon ein Jahr in den USA verbracht hat, der sich irgendwie auch politisch engagiert, damit auch sehr beschäftigt, ja, jeden Tag irgendwie die FAZ oder die Süddeutsche Zeitung durchliest, im Vergleich zu manch anderen Älteren, die das vielleicht nicht machen. Also daran ein Wahlrecht zu knüpfen, halte ich unter demokratietheoretischen Gesichtspunkten für sehr gefährlich und auch im Ergebnis für undemokratisch. Also Reife oder auch sowas wie ja, politisches Urteilsvermögen ist einfach keine Kategorie für allgemeine und freie Wahlen, wie wir sie in diesem Land haben.
Wenn man das dann aber demokratietheoretisch weiterdenkt, wäre der nächste logische Schritt nicht das Wahlalter ab 16, weil das ja eine neue willkürliche Grenze wäre. Der logische Schluss wäre dann ja eigentlich, das Wahlalter komplett abzuschaffen, sodass jemand, der alt genug ist, ein Kreuz zu setzen, auch alt genug ist zu wählen.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein interessanter Ansatz, der auch bei den jungen Liberalen diskutiert wird. Ich weiß, wir, Julius Götting, haben das zum Beispiel auf Landesebene auch mal gefordert, dass man das Wahlalter noch weiter senkt auf 14. Also du hast schon recht, natürlich ist das jedes Mal eine willkürliche Grenze, aber je mehr man es runtersetzt, desto mehr Leute lässt man natürlich partizipieren. Es gibt aber auch Verbände bei den Julis, zum Beispiel der Landesverband in Hamburg, die fordern tatsächlich ein Wahlalter ab null und sagen halt, naja, wenn zum Beispiel ein Dreijähriger in der Lage ist, halt so einen kleinen Antrag auszufüllen, dass er halt wählen will und damit zum Ausdruck bringt, dass er das intellektuell schon begreifen kann, warum soll er nicht wählen können? Also ich sehe da in der Praxis, aber vielleicht bin ich da auch nicht visionär genug, noch ein paar Umsetzungsschwierigkeiten, aber grundsätzlich finde ich das schon interessant, zu sagen, warum haben wir eigentlich ein Wahlalter? Ich meine, wir fangen ja auch nicht an und sagen, ja, Leute über 80 oder über 90, die werden vielleicht schon leicht tatterig, also ziehen wir da auch eine willkürliche Grenze ein und lassen die nicht mehr wählen. Auf die Idee käme ja kein Mensch. Und insofern könnte man das auch nach unten übertragen und sagen, okay, wir machen ein Wahlalter null. Also ich finde das durchaus spannend.
Wir haben jetzt schon ein bisschen über das aktive Wahlalter gesprochen. Das ist ja das Alter, ab dem man seine Stimme abgeben darf. Eine andere Diskussion, die oft ausgespart wird, ist das passive Wahlalter, also ab wann ich aufgestellt und gewählt werden darf. Bei dir war es der Fall im Gemeinderat Bovenden. Sobald du 18 warst, hast du dich wählen lassen. Hättest du gedurft, dann auch schon früher aufstellen lassen?
Ich sag mal, wenn ich 16 gewesen wäre und zu dem Zeitpunkt hätte eine Kommunalwahl stattgefunden und ich hätte mich aufstellen lassen dürfen, dann hätte ich das wahrscheinlich auch gemacht, ja. Also man muss halt bei der Frage bedenken, dass man da juristisch noch einige Winkelzüge hat, um das umzusetzen, denn mit 16 ist man ja noch nicht volljährig. Das heißt, man kann halt noch nicht vollumfänglich Willenserklärung abgeben. Das ist so jetzt so dieser juristische Hintergrund dahinter. Man kann ja aber zum Beispiel auch darüber diskutieren, ob man das nicht entweder spezifisch für das Wahlrecht ändert, also dass man quasi sagt, für politische Entscheidungen sind auch 16-Jährige schon voll geschäftsfähig oder, was ja auch in den 70er Jahren schon gemacht wurde, dass man die Volljährigkeit sogar absenkt und sagt, warum sollen eigentlich 16-Jährige nicht volljährig sein und vollumfänglich Entscheidungen treffen können? Ich meine, in den 70er Jahren, da hat die sozialliberale Koalition die Volljährigkeit von 21 auf 18 gesenkt, also sogar um 3 Jahre. Wahrscheinlich gab es damals von manchen Älteren auch einen Aufschrei, so nach dem Motto, das geht doch nicht, das ist doch furchtbar und 18-Jährige sind ja noch halbe Kinder und noch nicht trocken hinterm Ohren, denen kann man ja nicht die Volljährigkeit geben. Da bin ich auch durchaus offen in der Diskussion und ich fände das durchaus spannend, wenn wir auch noch jüngere Leute, auch durchaus mal 16-Jährige im Gemeinderat hätten, denn die sind ja auch von den kommunalpolitischen Entscheidungen unmittelbar betroffen. Wenn wir über Sportplätze diskutieren, über die Ausstattung von Schulen, das sind ja schon Fragen, die im starken Maße auch junge Leute betreffen. Und je mehr junge Leute sich da auch aktiv einbringen, desto eher können natürlich ihre Interessen auch gehört werden.
Du merkst, ich finde das Wahlalter genauso spannend wie du. Deswegen reden wir da ja jetzt auch schon ganz schön lange über eine Wahlalterssenkung. Aber lass uns die mal für jetzt zumindest hinter uns lassen und lass uns schauen auf die Herausforderungen, die vor allem junge Menschen betreffen in der Politik. Hast du auf deinem Weg in die FDP und in die Julis besondere Hürden erlebt, weil du ein junger Mensch bist?
Also es war innerparteilich so, dass ich sowohl bei den Julis als auch in der FDP immer mit offenen Armen empfangen wurde. Das lag vielleicht auch an der speziellen Situation, ja, dass man sich 2013, 2014 generell gefreut hat, wenn überhaupt noch irgendwer Interesse daran hat, in die FDP einzutreten. Aber innerparteilich muss ich wirklich sagen, habe ich mich da immer sehr wohl gefühlt und hatte da jetzt nicht den Eindruck, dass ich als junger Mensch besondere Schwierigkeiten hätte. Das ging mir dann eher so, als es wirklich um ein öffentliches Amt ging. Also als ich dann für den Gemeinderat kandidiert habe, da hatte man schon manchmal den Eindruck, dass es manche Ältere gibt, die sagen, um Gottes Willen, der hat ja noch überhaupt keine Lebenserfahrung und der soll doch erstmal mindestens 20 oder 30 Jahre auf dem Arbeitsmarkt aktiv sein, bevor er dann in die Politik geht und da mitentscheidet. Also da ist mir das schon manchmal so gegangen. Ich kann mich erinnern an eine Informationsveranstaltung, die wir mal im Bovenden hatten, wo ich mich dann auch als Ratsmitglied zu Wort gemeldet habe. Und da haben wir uns getroffen im Bürgerhaus in Bovenden. Der Saal war voll. Und ich habe das in dem Moment gar nicht mitgekriegt. Denn wenn ich da was sage, dann bin ich auch mehr oder weniger im Tunnel und kriege so Zwischenrufe nicht mit. Aber ein Parteifreund von mir, der ein bisschen weiter hinten saß, der meinte, hinter ihm hätten zwei Leute gesessen, die dann gefragt hätten, wer ist denn der Junge, muss der nicht ins Bett? Ja, also sowas passiert schon manchmal, dass man sich da als junger Mensch gewissen Vorbehalten ausgesetzt sieht. Mein Eindruck ist aber selbst, dass ich bei auch älteren, entweder Parteifreunden oder auch älteren Mitbürgern außerhalb der Partei, in dem Moment, wo ich mich für die einsetze oder wo ich auch mal im Gemeinderat eine Rede halte, durchaus auch Respekt entgegengebracht bekomme. Der ist vielleicht im ersten Moment nicht ganz so selbstverständlich wie bei älteren Ratskollegen. Man kann sich den aber erarbeiten, ohne zu hohe Hürden, würde ich mal behaupten. Deswegen ist das, glaube ich, ein Punkt, wo sich junge Leute nicht abgeschreckt fühlen sollten. Also wenn man wirklich in der Kommunalpolitik oder auch sonst in politischen Zusammenhängen zeigt, dass man durchaus in der Lage ist, politische Zusammenhänge zu verstehen, zu argumentieren, auch Anträge zu schreiben, dann wird man eigentlich auch unabhängig von seinem Alter sehr ernst genommen.
Kannst du es dann trotzdem verstehen, dass manche junge Menschen in unserem oder einem jüngeren Alter sagen, Mensch, auf diese alte Männerdomäne Politik habe ich einfach keinen Bock?
Ja, das kann ich schon verstehen. Ich finde es natürlich sehr, sehr schade, weil wenn sehr viele oder die meisten Jugendlichen so denken, dann bleibt Politik halt eine alte Männerdomäne. Und mein Anspruch ist es immer, okay, wenn wir irgendwas doof finden, dann sollten wir es halt selber verändern und verbessern. Manchmal kann man ja auch davon profitieren, wenn man auch mit Älteren zusammenarbeitet. Also ich habe manche Ratskollegen in Bofingen, die saßen schon 10 Jahre im Gemeinderat, als ich gerade geboren bin, 1998. Und ich empfinde das durchaus manchmal auch als Bereicherung, mit denen zusammenzuarbeiten und einfach Erfahrung auszutauschen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sich da nur an so einen alten Stammtisch setzt, der mit einem selber nichts zu tun haben möchte, sondern das ist eigentlich auch sehr konstruktiv und man kann da viel von lernen, also sowohl von jüngeren Kollegen als auch von älteren.
Meinst du, es bräuchte mehr jüngere Menschen in der Politik?
Also ich glaube, junge Menschen in der Politik können nie schaden. Innerhalb der FDP, muss ich sagen, sind wir Julis schon sehr aktiv und mischen auch die Parteitage auf mit eigenen Anträgen und haben aber auch den Eindruck, dass die FDPler uns da in der Regel auch wirklich ernst nehmen, weil wir natürlich auch diejenigen sind, die dann im Wahlkampf die Ideen der FDP auf die Straße bringen. Also im Zweifel sind es natürlich junge Menschen, die an der Laterne stehen und Plakate aufhängen als Ältere. Deswegen werden wir da schon sehr ernst genommen. Aber klar, je mehr Leute wir sind, desto stärker können wir natürlich auch unsere Ideen da durchbringen. Und gerade was so bestimmte öffentliche Ämter, wie jetzt zum Beispiel in der Kommunalpolitik angeht, glaube ich auch, dass wir mehr junge Leute brauchen. Also im Bofener Gemeinderat bin ich das einzige Mitglied unter 30. Ich glaube, da könnten schon noch einige dazukommen.
Sagt Jan Risting, Ratsherr aus Bovenden, Kreisvorstandssprecher der jungen Liberalen Göttingen, 22 Jahre alt und damit ein echter Jungpolitiker hier bei uns im Stadtradio Göttingen bei Eine Stunde ein Thema in unserer Sendereihe JungpolitikerInnen. Gleich schauen wir hier auf deine Zukunft, Jan, und auch auf das manchmal nicht ganz so gute Image der Julis, also bleiben Sie dran. Eine Stunde, ein Thema. Unser Thema heute nach wie vor die Reihe JungpolitikerInnen. Heute mit Jan Risting, dem Kreisvorstandssprecher der jungen liberalen Göttingen oder wie die coolen Kids sagen, Julis Gö. Sagen das irgendwelche coolen Kids?
Ja, wir sagen manchmal bei den Julis sogar Gölis, ja, als Abkürzung für Göttinger Julis, aber das ist nicht offiziell.
Kannst du verstehen, wenn Menschen in diesem Internet, meistens in Richtung Twitter, ein sehr negatives Bild haben von den Julis?
Das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, welche Julis sie kennen sozusagen, welche Meinungen dort vielleicht eher durchschlagen und verbreitet werden, dann einen gewissen Eindruck über die Julis vermitteln. Ich glaube, im Endeffekt kann man das Menschen nie vorwerfen, wenn sie ein bestimmtes Bild von den Julis haben, sondern es ist unsere Aufgabe im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, dafür zu sorgen, dass das Bild besser wird und dass wir eben zeigen, was wir für junge Menschen machen, was wir thematisch fordern oder was wir vielleicht über die FDP auch schon in der Vergangenheit durchgesetzt haben. Denn ich glaube, da gibt es einige Themen, die junge Menschen wirklich betreffen. Und wenn man sich mit Altersgenossen unterhält, dann hat man auch den Eindruck, dass das auch wirklich ankommt, wenn man wirklich mal über bestimmte Themen diskutiert und dass dann eben das Bild von den Julis und auch von der FDP besser wird.
Also seid ihr gar nicht alle Marktradikale, die der Meinung sind, dass der Markt alles regeln könne?
Nee, tatsächlich nicht. Also wenn man sich die Beschlusslage der Julis sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene anschaut, dann muss man wirklich sagen, also wir sind tendenziell, glaube ich, auch eher sozialliberaler eingestellt als die FDP. Es gibt natürlich in jeder Jugendorganisation einen gewissen Anteil an Verrückten, die vielleicht etwas radikalere Positionen haben, was bei den Julis dahin gehen könnte, eben dem Markt mehr oder weniger alles zu überlassen. Das ist aber definitiv nicht die Mehrheitsposition, nicht mehrheitsfähig, auch bei den Julis nicht. Und ich glaube, insgesamt haben wir schon eine sehr ausgewogene Beschlusslage, was auch Fragen wie Arbeitsmarkt oder Sozialpolitik angeht.
Jan, du stellst dir mein gesamtes Bild der Julis gerade in Frage.
Das freut mich.
Jetzt sag mir bloß, ihr seid nicht mal alle reiche Kinder von reichen Eltern.
Nö, tatsächlich nicht. Also wenn ich an unseren aktuellen Bundesvorsitzenden Jens Teutrine zum Beispiel denke, ist der ein klassisches Aufstiegskind. Also der sagt es ja auch selber immer, auch sicherlich, um da ein gewisses Klischee zu bekämpfen. Er ist Sohn einer alleinerziehenden Mutter und hat sich wirklich hochgearbeitet in der Schule und durch Studium. Und natürlich gibt es bei uns auch, aber das gibt es sicherlich in allen Jugendorganisationen auch Kinder, die vielleicht aus einem eher besser situierten Elternhaus kommen. Für die ist es ja auch nicht verboten, sich politisch zu engagieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir alle nur mit Markenklamotten rumrennen oder mit der eigenen Limousine irgendwie vor unserer Geschäftsstelle vorfahren, sondern das ist auch, was so den sozialen und gesellschaftlichen Hintergrund angeht, schon sehr ausgewogen bei uns.
Das finde ich schon mal ganz interessant, dass ihr hier ein ganz anderes, na immerhin größtenteils anderes Bild präsentiert, als man so von den Julis in sozialen Medien bekommt. Wenn man sich die Seite der Julis anschaut und so ein bisschen durch die Pressemitteilungen klickt, dann hat das immer ein sehr ähnliches Schema, ist mir aufgefallen. Das ist, irgendwas ist passiert. Meistens, du hast etwas dazu gesagt und das ist ganz wichtig, essentiell für jede Juli-Pressemitteilung, Konstantin Kuhle war auch dabei. Ist Konstantin Kuhle euer direkter Draht nach Berlin?
Ja, schon. Also es bietet sich natürlich auch an. Wir sind ja auch sehr stolz drauf, dass wir mit Konstantin, der ja auch ehemaliger Bundesvorsitzender der Julis ist, einen jungen Vertreter in Berlin haben. Und letztendlich läuft Parteiarbeit natürlich immer darauf hinaus, dass man versucht, so seine Beziehung spielen zu lassen, um bestimmte politische Themen auch zu besetzen, bestimmte Forderungen auf die Tagesordnung zu setzen oder am besten auch noch umzusetzen in konkreten Gesetzen. Und da bietet es sich natürlich an, dass man den Abgeordneten, den man vor Ort hat, da auch sehr stark einbindet, ihn um Rat bittet. Und das machen wir bei Konstantin dementsprechend und unterstützen ihn natürlich auch, wenn es in diesem Jahr darum geht, dass die FDP wieder ein sehr gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl bekommt und dass er dann auch wiedergewählt wird. Das ist aber nicht nur Konstantin, also wir arbeiten auch mit unseren Landtagsabgeordneten, die wir in Hannover beispielsweise haben, sehr gut zusammen. Nur bei Konstantin bietet sich das natürlich an, auch von den Veranstaltungen her, weil er halt auch hier in Göttingen lebt und dann auch sehr gerne bei den Julis vorbeischaut und mal guckt, was wir so veranstalten.
Mit Konstantin Kuhle habt ihr ja in der Region einen der, ich würde sagen, Top 5 bekanntesten FDP-PolitikerInnen bei euch. Hinter viermal Christian Lindner, glaube ich, ungefähr. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist, glaube ich, das offizielle Ranking. Ist das für dich dann auch ein großes politisches Vorbild?
Ja, durchaus. Also auch Konstantin und ich sind nicht immer einer Meinung, aber wir arbeiten schon eng miteinander zusammen, auch weil ich in seinem Wahlkreisbüro auch als studentischer Mitarbeiter arbeite. Von daher ist die Beziehung da nochmal enger, aber auch innerhalb der Partei sind wir natürlich sehr froh darüber, dass wir einen jungen Kreisvorsitzenden mit Konstantin haben im FDP-Kreisverband, weil das natürlich auch für uns Julis die Zusammenarbeit mit der FDP besser macht. Und da ist Konstantin schon jemand, zu dem man in gewisser Weise aufschauen kann. Aber ich glaube, jeder bei den Julis, und das ist vielleicht in der liberalen Partei auch nochmal stärker ausgeprägt als in anderen, hat er auch irgendwo seinen eigenen Kopf, seine eigenen Inhalte oder Ideen, die er umsetzen möchte. Und das leben wir dementsprechend auch vor.
Du arbeitest da im Wahlkreisbüro?
Genau, also ich kümmere mich bei Konstantin vor allem so um Anfragen, die kommen, entweder aus dem Bereich der Innenpolitik oder, was natürlich bei meinem politischen Hintergrund auch naheliegend ist, um kommunalpolitische Fragen. Also wenn Konstantin von einem Bürgermeister hier aus der Umgebung angeschrieben wird, ob wir uns nicht mal für die Sanierung einer Turnhalle einsetzen können, dann bin ich es im Zweifel, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, der dann auch eine Antwort formuliert und der schaut, wie wir da unterstützen können. Und das ist so meine Arbeit, die ich im Wahlkreisbüro mache.
Ich habe auch mal eine Anfrage an Konstantin Kuhle geschickt oder wie ich ihn nenne, wir sind auf einer sehr guten Basis, sehr geehrter Herr Kuhle. Zur nuklearen Teilhabe Deutschlands war das. Sowas könnte dann auch bei dir eingegangen sein?
Das könnte durchaus sein, ja. Das wird dann im Büro in Berlin verteilt, ja, welcher Mitarbeiter das dann im konkreten Fall beantwortet. Aber es kann durchaus sein, dass es dann auf meinem Schreibtisch landet.
Wir sind bei Konstantin Kuhle. Du arbeitest in seinem Wahlkreisbüro. Ist denn dein Ziel irgendwann dein eigenes Wahlkreisbüro?
Ja, das ist natürlich immer so die Gretchenfrage. Also ich sage mal, die Kommunalpolitik, die ich aktuell mache, die ja ein Ehrenamt ist, also kein Berufspolitikertum in dem Sinne, die macht mir schon sehr viel Spaß, sodass ich mir das auch durchaus vorstellen könnte, auch weiter politisch aktiv zu sein, auch in Parlamenten. In dem konkreten Fall in Göttingen erzähle ich sicherlich keine Geheimnisse, wenn ich sage, dass Konstantin natürlich im Idealfall noch ein paar Jahrzehnte hier Politik machen wird und dass wir ihn dann natürlich auch unterstützen. Also ich wäre definitiv der Letzte, der auf die Idee käme, da irgendeine Kampfkandidatur anzustrengen, um die eigene Karriere zu pushen. Also da muss man auch wirklich sagen, dass da viel vom Zufall abhängig ist und dass man das auch nicht so richtig planen kann. Also wenn mich vor 5 Jahren noch, also so ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl 2016, einer darauf angesprochen hätte und gesagt hätte, hier, du machst jetzt die nächsten Jahre hier Kommunalpolitik und beschäftigst dich mit Themen wie Straßenausbaubeiträgen oder Kindertagesstättenbedarfsplanung, da hätte ich wahrscheinlich im
Sehr schöne Wörter.
Ja, ne? Das ist ideal für Scrabble-Spieler. Und da hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, du hast doch einen Vogel. Also das kommt auch sehr auf einen zu. Man kann das halt nicht alles planen. Und von daher bin ich da sehr gespannt, was die Zukunft so bringt.
Was PolitikerInnen in Interviews immer gerne, ich möchte schon fast sagen, falsch machen können, ist ja darauf einzugehen und zu sagen, ja, ich kann mir das schon vorstellen. Weil dann kommt die große Schlagzeile, Jan Risting macht das Ganze nur für ein Bundestagsmandat.
Ja gut, ich meine, da muss man natürlich sowieso generell aufpassen, wenn man es per se ausschließt, wird da auch eine Schlagzeile raus und das wäre dann natürlich auch nicht aufrichtig. Um das nochmal klarzustellen, also nein, ich strebe gegenwärtig keinerlei Mandat im Landtag oder Bundestag an. Käme, glaube ich, auch aktuell zu früh, ist auch immer eine Frage so des Lebensabschnitts, den man auch gerade hat, sage ich mal. Mhm. Aber wenn ich jetzt taktisch antworten würde und sagen würde, naja, dazu sage ich nichts, ja, oder ich schließe es erstmal aus, wäre es halt auch nicht die Wahrheit. Wenn ich das per se ausschließen würde und von daher antworte ich so, wie mir da der Schnabel gerade gewachsen ist.
Das finde ich dann auch sehr authentisch und ehrlich von dir. Jetzt mal angenommen, ich reite mal noch ein bisschen weiter drauf rum, jetzt mal angenommen in einem Jährchen oder zwei. Dein Jurastudium neigt sich dem Ende zu, es tritt jemand aus der FDP an dich heran und sagt, hey, Jan, ich hätte da noch einen, ja, jetzt nicht ganz ideal aussichtsreichen Listenplatz für dich, aber hättest du nicht vielleicht Bock auf einen Platz, egal jetzt ob mal Landtag oder Bundestag, für dich. Würdest du das annehmen?
Das kann ich ehrlich gesagt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das käme ein bisschen auf die Ausgangslage an und auch darauf, ob ich der Partei damit helfen könnte. Ja, also ob ich selber den Eindruck hätte, dass ich da wirklich unterstützend tätig sein könnte, um der liberalen Sache zu dienen. Aber ich kann jetzt nicht abschließend beurteilen, wie ich das in dem Moment sagen würde. Wie gesagt, vor 5 Jahren, wenn mich da einer gefragt hätte, machst du jetzt die nächsten Jahre Kommunalpolitik, hätte ich da auch keine klare Antwort gegeben in dem Sinne, dass ich sage, ja, auf jeden Fall und das ist irgendwie meine Passion. Von daher sollte man das einfach auf sich zukommen lassen.
Sehr diplomatische Antwort. Was sind denn deine nächsten Schritte, so politisch und karrieretechnisch?
Also in diesem Jahr haben wir ja ein Superwahljahr, insbesondere bei uns in Niedersachsen. Am 12. September finden ja die Kommunalwahlen statt und da kandidiere ich auch in Bofingen wieder für die FDP. Habe natürlich das Ziel, da wiedergewählt zu werden und am besten ein besseres FDP-Ergebnis noch einzufahren als vor 5 Jahren. Also die letzten 5 Jahre saß ich als Einzelkämpfer für die FDP dort im Rat und mein Traum wäre es natürlich, dass wir mindestens 2 Mandate bekommen, um dann auch in Fraktionsstärke in den Rat einzuziehen. Und das weitere Ziel ist, dass wir Konstantin Kuhle dabei unterstützen, wieder in den Bundestag gewählt zu werden. Denn nur 2 Wochen nach der Kommunalwahl finden ja die Bundestagswahlen statt, am 26. September. Und da ist es unser Ziel, eben vorher ordentlich Wahlkampf zu machen und dann auch ein gutes Ergebnis einzufahren, weil darauf natürlich unsere politische Arbeit in den nächsten Jahren dann auch maßgeblich aufbauen wird.
Jan, dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendezeit angekommen, zumindest für heute. In der nächsten Ausgabe von Eine Stunde, ein Thema JungpolitikerInnen geht's hier weiter mit Amina Yousaf von der SPD. Bis dahin haben wir aber noch eine gute Woche Zeit. Nächsten Dienstag um 10 Uhr geht's hier weiter. Heute zu Gast war Jan Risting von den Judis Göttingen. Jan, dir an dieser Stelle vielen Dank für das Gespräch.
Danke
vielen
für das Dank Gespräch.
Und Ihnen da draußen vielen Dank für Ihr Interesse und natürlich auch für Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Gespräch können Sie, wenn Sie mögen, nochmal online nachhören unter stadtradio-göttingen.de und da finden Sie auch alle weiteren Ausgaben, die bisher erschienen sind, unserer Reihe JungpolitikerInnen. Bis zur nächsten Ausgabe. Ciao.